Ich möchte euch auch ganz herzlich grüßen zu dem neuen Jahr. Das habe ich noch nicht getan. Schön, dass ihr hineingerutscht seid, hoffentlich nicht zu glatt. Manche sind vielleicht auch gestolpert, manche haben sich gerade so drüber gerettet. Ich weiß es nicht, wie es bei dir ganz persönlich war, zumindest innerlich. Man hat ja doch hohe Erwartungen an so ein neues Jahr. Deshalb sind ja jetzt auch bei Aldi und bei Lidl und Penny und überall die Fitness-Sachen im Angebot, damit die Leute wieder von dem Speck der Feiertage runterkommen und damit man wieder mit Elan und mit Schwung und so weiter. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Ein neues Jahr ist ja auch ein Stück weit ein unbeschriebenes Blatt, ist ja etwas, was uns auch wieder neu herausfordert, neugierig macht, was uns aber auch ein bisschen innehalten lässt. Ja, das Alte, wie war denn das wohl? Ich darf ganz liebe Grüße ausrichten hier von Sabine und Andreas Reining. Ich habe sie getroffen und auch Gerhard war mit dabei und Wiebens, Anke und Andi bei der Beerdigung von ihrem Papa, von Andreas Papa. Er ist ja noch im alten Jahr gestorben und wurde jetzt am Donnerstag in Mörsch, in Rheinstetten-Mörsch beerdigt. Und sie lassen die ganze Gemeinde recht herzlich grüßen. Es war eine gute Beerdigung. Deshalb gut, weil wir einen wirklichen Glaubensbruder da zu Grabe getragen haben, der sich ja wirklich geplagt hat, voller Schmerzen, mit Blindheit jetzt am Ende seiner letzten Tage, aber der loslassen konnte und sein Gebetsanliegen war er. Und dafür haben ja auch wir als Gemeinde gebetet, Herr, nimm ihn doch zu dir, dass er nicht mehr auf dieser leidgeplagten Welt mit diesen Schmerzen Tag für Tag stolpern muss, sondern dass er bei dir in der Herrlichkeit sein darf. Und das ist jetzt der Fall. Und darum war es eine gute Beerdigung. Ich habe meine Predigt überschrieben, neues Jahr, neues Herz, neuer Geist. Eine Predigt zum neuen Jahr, ganz typisch, ganz traditionell mit der Jahreslosung. Ich kenne die Leute nicht persönlich, die diese Jahreslosung alle Jahre neu aussuchen, das bestimmen, welcher Bibelvers ist jetzt dran für das nächste Jahr. Aber ich muss sagen, die haben einen guten Job gemacht. Ich finde den Vers wirklich schön und passend. Ich möchte aber starten mit einem anderen Satz, den ich in einem Rundbrief gelesen habe. Und der heißt so: Nicht alles kam so, wie erwartet. Und vieles konnte nicht geplant werden. Nicht alles kam so, wie erwartet. Und vieles konnte nicht geplant werden. Ich denke, das ist ein ganz nüchternes und objektives Fazit über das letzte Jahr, wahrscheinlich von so gut wie jedem unter uns, weil wir Menschen sind und unsere Träume, unsere Pläne, nun ja, die gibt es, aber die erfüllen sich halt in vielen Fällen gar nicht, manchmal vielleicht schon. Und ich denke, dass auch dieser Satz auch für das neue Jahr gelten kann, wahrscheinlich muss. Denn welche von unseren menschengemachten Plänen sind schon so reif und ausgewogen und ausgetüftelt, dass sie Bestand hätten und dass Gott sich danach richten würde. Nein, wir haben das Leben nicht in der Hand und auch im Jahr 2017 nicht. Ich möchte hier auch an Martin Krämers Aussage vom Jahresschlussgottesdienst am 31. anknüpfen, denn er hatte so etwas Ähnliches auch gesagt. Ja, dieses alte Jahr, was da alles drin war, wir würden manches gerne rückgängig machen. Wir würden es gerne nicht so haben, wie es war, aber es geht nicht. Und wenn ich jetzt auch auf den Gemeinderundbrief draufgeschrieben habe, auf ein neues, dann stimmt das, aber die Frage ist, auf was für ein neues? Auf eine Wiederholung des Alten? Ist das das Neue? Oder auf eine etwas andere Variante des Alten? Oder kommt da etwas komplett Ungeplantes, Unbedachtes, Unvermutetes und Unerhofftes, vielleicht sogar Unerwünschtes? Was für ein Neues wünschen wir uns denn überhaupt? Und wenn wir uns das irgendwie so vorstellen können und wünschen können, ist ja die Frage zum Schluss, bringt es das überhaupt, dieses Neue, auf das wir anstoßen, das wir uns wünschen? Schafft es die echte Veränderung, die uns glücklich macht? Ist es das, was auch Gott sich für uns ausgedacht hat? Auf ein neues. An genau dieser Frage, an genau diesem Punkt ist uns die Jahreslosung ein enormer Hilfe, auch eine Antwort auf diese Frage. Dieser halbe Bibelvers aus Hesekiel 36, Vers 26, da sagt Gott, nicht irgendein Mensch, Gott sagt, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ein steiler Satz. Und Arthur und ihr lieben Sänger, ihr habt eigentlich meine Predigt vorgegriffen. Ihr habt da eigentlich schon alles gesagt. Ich wiederhole mich jetzt. Aber um diesen steilen Satz zu verstehen und ihn zu begreifen und für unser Leben griffig zu machen, sodass er lebendig wird, dass wir damit umgehen können, dass wir damit leben können, müssen wir uns ein klein wenig über die Hintergründe von diesem Satz Gedanken machen. Hesekiel, der Prophet, der diesen Satz von Gott aus, im Auftrag Gottes niedergeschrieben hat, erlebte zu einer Zeit, als es schlimmer kaum noch zu überbieten war. 587 vor Christus wurde sein Heimatland Juda dem Erdboden gleichgemacht. Der Tempel war verbrannt, die Hauptstadt Jerusalem lag in Schutt und Asche und das Umland war geplündert und verkam zur Einöde. Ich denke, die allermeisten von uns kennen sowas nicht, höchstens die ganz Alten, die Kriegsjahre mitgemacht haben. Die haben so eine Ahnung, was das heißt. 10 Jahre später musste auch Hesekiel gemeinsam mit dem gefangenen König Jojachin in der zweiten großen Deportationswelle aus diesem seinem inzwischen kaputten Heimatland weg. Er musste es verlassen und er lebte fortan im Exil in Babylon. Er ist nun ein Flüchtling, ein Vertriebener. Er ist eine Person, ein Mensch, ein Mann, der hautnah mitbekommen hat, was Krieg und damit so alles, was mit Krieg einhergeht, an Schrecken so mit sich bringt. Und jetzt lebt er in der Verbannung, einem fremden Land unter fremden Menschen. Eigentlich, so würde man meinen, hätte das auch das Ende seines Glaubens sein müssen. Denn schließlich hat er doch sein Gott versagt, oder? Das war damals so. Wenn Krieg, Unglück über ein Volk kam, dann hieß es, die Götter haben versagt, die haben uns nicht geholfen, die haben uns nicht gerettet. Eigentlich hätte Jahwe, der Gott Israels, am Ende sein sollen. Eigentlich. Aber der Name von Hesekiel, der war anscheinend auch für ihn selber Programm. Hesekiel bedeutet übersetzt, Gott macht stark. Das klingt auf den ersten Blick wie ein Riesenwiderspruch. Wo, bitteschön, hat denn Gott jetzt hier seine Stärke bewiesen? Hatte Gott nicht versagt und das Feld geräumt, kleinlaut, das Weite gesucht? Das hätte man vermuten können. Und das ging ja schon ein paar Jahre so. Das war nicht nur so ein Unglückstag, das waren Unglücksjahre. Und es nahm kein Ende. Und es ging anscheinend immer noch mehr den Bach runter. Nein, genau das bedeutete es nicht. Es war ja genau dieser lebendige, einzigartige Gott, der ein solch schreckliches Strafgericht über sein geliebtes Volk hat kommen lassen. Ja, das ist auch eine Seite von Gott, die wir auch als Christen manchmal ganz neu begreifen lernen müssen. Es steht ja nicht umsonst in Sprüche 3, Vers 12, denn wen der Herr liebt, mit dem kuschelt er gerne. Nein, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Oder etwas zeitgemäßer formuliert nach der Hoffnung für alle, da heißt es dann, mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater den Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr. Es gibt eigentlich nur eine einzige angemessene Antwort auf ungezogene Söhne, eine Strafe. eine Konsequenz. Das muss nicht immer tätlich sein, versteht mich nicht falsch. Aber wenn der Sohnemann immer davonkommt mit seinem Ungut und Schlechtes tun und Böse sein, na, dann wird er das so beibehalten, dann wird ihm das zur Gewohnheit. Er muss es lernen, gehorsam zu sein, ist etwas total super, Gutes. Etwas, was uns allen gut tut, den Großen wie den Kleinen. Und der Vater hat den Sohn lieb, deshalb lässt er ihn nicht laufen. Es gibt nichts Schlimmeres wie missratene Kinder. Das brauche ich euch, glaube ich, nicht ausführlich hier zu erklären, wie das aussieht. Das erleben wir immer wieder. Es gibt aber auch bei Gott nichts Schlimmeres als missratene Kinder. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch, vom Anfang bis ans Ende. Wir Menschen sind missratene Kinder Gottes. Gott hat uns gut gemacht, aber wir sind nicht gut geblieben. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet. Oh, Gott straft mich. Nein, er hat recht damit. Ich habe es verbockt. Und jetzt darf ich die Suppe auch auslöffeln. Hesekiel wusste, Gott ist da. Er regiert immer noch, obwohl das ganze Land kaputt war. Und er hat uns zu Recht bestraft. Das hat Gott nicht einfach mal gemacht, weil er wollte. Das hat Gott auch nicht in einem übermäßigen Zorn gemacht und blind vor Wut. Sondern Gott hat es gemacht, nachdem er das immer und immer wieder angekündigt hat und gewarnt hat und gebettelt hat. Aber der missratene Sohn, die missratenen Kinder wollten nicht hören. Und dann sagt Gott, und jetzt habt ihr es. Was meint ihr, wie fühlt man sich denn so angesichts dieser Tatsache? Wie würde es mir damit gehen? Stell dir vor, du wärst Hesekiel. Du wärst jetzt an diesem Punkt wie Hesekiel. Flüchtling, fremdes Land, fremde Sprache, alles kaputt, keine Heimat mehr. Und die neue Heimat ist bäh. Alles ist im Eimer, alles ist futsch, rien ne va plus, nichts geht mehr. Sackgasse, Endstation Pustekuchen. Da bleibt doch eigentlich nur noch eine einzige Sache übrig. Ärmel hochkrempeln und neu durchstarten. In die Hände gespuckt und es lebe das Bruttosozialprodukt. Neuanfang. Schön und gut, wenn du noch irgendwas auf der hohen Kante hast, damit du durchstarten kannst. Oder vielleicht Freunde oder Verwandte, die dir unter die Arme greifen, weil du selber jetzt gar nicht mehr kannst. Aber was, wenn nicht? Was, wenn nicht? Du stehst völlig mittellos da und völlig hilflos da. Deine letzten Reserven sind aufgebraucht, das Konto ist restlos überzogen, und die Schuldner stehen schon Schlange und du bist bankrott. Was tun? Was tun? Das ist so ein klein wenig die Situation von Hesekiel. Und ich denke, das ist auch die Situation von ganz vielen Menschen auf der Erde, gerade heute und gerade jetzt, die auch an solch einem Tiefpunkt angekommen sind. Ich vermute mal, die meisten von uns überhaupt nicht. Die allermeisten von uns haben noch sehr viel auf der hohen Kante, haben noch sehr viele Trümpfe im Ärmel, haben noch sehr viele Sicherheiten, Verwandte und Bekannte und Freunde und Gemeinde. Ich denke, wir können das nur ahnen, was es heißt, an diesem Tiefpunkt des Lebens zu stehen, wie das bei Hesekiel wohl der Fall war. Und jetzt lesen wir die Jahreslosung. Gott sagt da mitten da hinein, ich schenke euch ein neues Herz. Was will ich denn damit? Ich brauche ein neues Auto. Ich brauche ein volles Konto. Ich schenke euch auch einen neuen Geist. Neuer Geist, hallo. Wisst ihr, es gibt diese äußere Katastrophe, dieser Krieg, dieses Kaputtsein, diese Flucht, dieses am Ende sein. Das ist äußerlich und es ist schlimm. Aber es gibt auch eine innere Katastrophe. Und die Bibel sagt, dass diese innere Katastrophe viel schlimmer ist als die äußere. Nur leider merken wir Menschen das oft nicht immer. Es ging ja Gott auch hier in diesem Kapitel in Hesekiel 36 nicht um die Berge und um die Hügel, die er hier so anspricht, sogar wörtlich. Er sagt, die Hügel, ich habe euch was zu sagen, ihr Berge. Ihr sollt nicht mehr unfruchtbar sein. Ich will euch wieder schön machen, wieder lieblich machen, wieder fruchtbar machen. Ihr sollt das Land ernähren. Aber Gott meint mehr als alles andere uns Menschen. Denn er hat uns gemacht und er liebt jeden auf eine ganz besondere und einzigartige und unnachahmliche Weise. Und Gott umgibt uns mit einer unwahrscheinlichen Fürsorge. Ich persönlich zum Beispiel kann sagen, mit 38 Jahren, dass ich noch keinen einzigen Tag in meinem Leben hungern musste. Noch keinen einzigen Tag. 38 Jahre lang. Ich habe nicht gezählt, wie viele Tage das sind. Ich habe auch nicht gerechnet, wie viel Kilo ich gegessen habe in der Zeit. Und wie gut alles geschmeckt hat. Wir sind komplizierte, einfühlsame Wesen, geschaffen von Gott mit Herz, mit Gefühl und mit Verstand. Wir sind fähig zur Gemeinschaft, zur Kommunikation, zu echter Anteilnahme und Liebe. Wir sind lebendige, gottähnliche Wesen mit ganz viel Herz. Wir Menschen sind lebendige, gottähnliche Wesen mit ganz viel Herz. Vielleicht ist uns das im letzten Jahr abhanden gekommen. Vielleicht haben wir es vergessen. Dann sage ich es heute nochmal. Das ist so, das sind wir. Und dennoch sind wir so kaputt durch die Sünde, die selbstgewählten Wege, den Hass und den Neid, die Lüge, den Egoismus, die Gottlosigkeit. Wir sind gleichzeitig, obwohl mit so viel Herz ausgestattet, auch herzlos. Es gibt so viele Sprichworte und so viele Redewendungen mit dem Herzen. Also Wesen, gottähnliche Wesen mit ganz viel Herz, aber gleichzeitig so herzlos, so kalt, so kaputt. Wir Menschen sind von innen heraus total kaputt. Und das ist die absolut große, größte Katastrophe, viel größer als die äußere Kaputtheit, die manchmal unser Leben auch schwierig macht. Und diese innere Kaputtheit, diese Herzlosigkeit, die merken wir Menschen manchmal erst dann, wenn wir Gottes Wort als Spiegel vor uns haben. Wenn Gott uns den Spiegel vorhalten darf, dann sehen wir das. Sonst sehen wir das manchmal gar nicht. Von uns aus, ich von mir aus, nein, so schlimm bin ich nicht, so kaputt bin ich nicht. So dramatisch ist das doch nicht. Jeder lügt doch schließlich. Und den Staat nicht ganz ernst zu nehmen, die Gesetze ein bisschen zu dehnen, nach meiner eigenen Fasson auszulegen, das macht doch schließlich jeder so. Ist doch nur ein Kavaliersdelikt, das ist doch nicht schlimm. Es ist natürlich doof, wenn man sich erwischen lässt dabei. Das ist schon. Auch wir Christen sind manchmal unglaubliche Schönmaler und Fassadenchristen, wenn es um unsere eigene Sünde geht. Aber wenn wir ehrlich werden, dann gibt es nur ein einziges Urteil. Und dieses Urteil heißt, Heuchler, kehr um und tu Buße. Denk mal um. Lass mal Gott mit seiner Wahrheit in dein Inneres leuchten. Dann wirst du merken, dass die Jahreslosung für 2017 absolut aktuell ist. Auch heute, auch für dieses Jahr, auch für dich. Für jeden. Es kann keiner sagen, das brauche ich nicht. Das soll die Gemeinde in Mannheim oder in München von mir aus, oder die brauchen das, ja, weil die, aber wir, ich doch nicht. Für jeden. Ich denke, die Dringlichkeit zu verspüren, dass wir ein neues Herz benötigen, eines, das nicht immer in alte Verhaltensmuster fällt, das nicht immer nur seinen eigenen Vorteil sucht, das Gott nicht außen vor lässt. Diese Dringlichkeit, die merken wir, wenn wir Gottes Wort als echten Spiegel vor uns haben. Sonst merken wir das manchmal gar nicht. Nein, wir sind auch heute, 2500 Jahre später, nicht bessere Menschen als damals die Juden. Gott hatte so viele Boten mit einer klaren Botschaft geschickt. Bittend, mahnend, drohend. Und doch hat Gottes auserwähltes Volk die Gebote und damit die Liebe Gottes in den Wind geschlagen. Jesaja 5, Vers 7 fasst diesen Zustand sehr gut zusammen. Jesaja 5, Vers 7, da heißt es, Gott hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch. Statt Liebe und Treue nur Hilfeschreie. Das ist Gottes Urteil über uns Menschen und es stimmt leider allzu oft, auch für mich. Ich will gerne treu sein, ich will gerne Gott lieb haben, aber wie oft klappt es nicht? Und wenn es schon bei dem unsichtbaren Gott nicht klappt, wie sehr tue ich mich schwer mit euch sichtbaren Menschen? Ja. Anscheinend sind wir Menschen taub für das Mahnen und Locken Gottes, blind für die Wahrheit. Wir haben ein steinernes Herz und wir gehen über Leichen. Und meinen dabei noch, dass wir die Lage beherrschen. So viele Hiobsbotschaften, die täglich auf uns einprasseln und es berührt uns schon lange nicht mehr. Wir haben uns ein dickes Fell zugelegt. Und der Satz, den wir nicht sagen, aber oft denken, ist, Hauptsache es trifft nicht mich. Hauptsache ich bin da aus dem Schneider. Was? Schon wieder ein Diebstahl in Hauen-Eberstein? Oh, in Hügelsheim nicht. Was? Ein Auffahrunfall auf der A5 bei Aachen? Zum Glück war ich zu der Zeit auch dort. Hauptsache ich nicht. Hauptsache mir geht's gut. Ja. Und es ist ein guter Schutzmechanismus, den auch wir als Menschen ja so eingebaut haben, auch von Gott, dass man nicht alles Leid immer so ganz nah an sich ranlässt. Wir würden ja sonst ganz kaputt gehen. Wir würden ja in der Klapsmühle landen, ja, in der Irrenanstalt, wenn jedes Leid uns beelenden würde. Aber trotzdem ist die Frage nach unserem Herzen. Wo ist unser Herz? Lebt es denn noch? Fühlt es denn noch? Oder ist es wirklich in Stein und kalt? Und herzlos. Unsere Herzen und Gewissen, und so sind wir Menschen, sie werden immer härter und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo nur noch kalter und unbeweglicher toter Stein zu finden ist. Kein Mitleid, kein Erbarmen, keine Treue, keine Liebe, nichts, leer und tot. Dieses Urteil steht über jedem Menschen, so sagt es die Bibel. Alle sind Sünder. Allen fehlt das entscheidende Leben in Bezug auf Gott. Alle gehen falsche, krumme Wege, also in die Irre. Sie segeln weit am Ziel vorbei, das Gott eigentlich für jeden Menschen hat. Römer 3, Vers 10 und Vers 11. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Das tut weh. Das tut auch mir weh, denn das möchte ich gerne nicht sein. Ich bin doch so ein bisschen gut. Aber in Gottes Augen bin ich überhaupt nicht gut. Ihr merkt, ich starte die Predigt mit dieser Jahreslosung von einem Ende her, das irgendwie weh tut. Aber die frohe Botschaft der Bibel leuchtet dann so richtig auf, vor dem Kontrast dieser kaputten und sündigen Welt und damit vor mir selber. Sonst brauche ich keine gute Botschaft. Sonst brauche ich die Bibel nicht und brauche Gott nicht. Sonst brauche ich diesen Gottesdienst heute nicht. Wir treffen uns als Christen hier heute Morgen, weil wir alle so kaputt sind. Und weil wir diese Botschaft der Bibel so unwahrscheinlich brauchen. In diesem Jahr haben die Kinder von der mittleren, der großen Kindergottesdienstgruppe einen Jahreskalender geschenkt bekommen. Zu Weihnachten gab es den. Und ich möchte euch, ihr lieben Eltern, Mut machen. legt ihn bitte schön auf die Fensterbank oder auf den Küchentisch, naja, wo auch immer er besser passt, und lest wirklich jeden Tag da drin mit euren Kindern. Es sind kurze Andachten und man kann das wirklich in einem Zug runterlesen, man braucht keine 5 Minuten dafür. Also die Zeit hat man auf jeden Fall. Und wenn es zwischen Müsli essen und Anziehen ist, um morgen zur Schule zu kommen. Und was vor allem bei diesem Kalender gut ist, es gibt 10 große Merkverse, die man in diesem Jahr lernen kann. Und diese Merkverse werden wir mit euren Kindern im Kindergottesdienst lernen. Und ihr als Eltern könnt uns unterstützen, wenn ihr sie auch mit euren Kindern lernt. Und die werden hier jeweils eine ganze Woche lang drankommen. Und der nächste Merkvers startet am kommenden Sonntag, nennt sich Bibel-SMS. Und der geht eine ganze Woche lang, wiederholt ihn Tag für Tag, bis er sitzt. Und am Ende vom Jahr, wenn alle 10 Bibel-Merkverse sitzen und das Kind diese Merkverse aufsagen kann, dann gibt es eine Belohnung. Heute Morgen steht drin, Sonntag, der 8. Januar 2017, und der Vers passt gut. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Ich habe diesen Vers erst heute Morgen ganz neu gelesen und habe gesagt, den muss ich für meine Predigt haben. Es geht auch hier um das Herz und um den Geist. Und man könnte sagen, dieser Vers hier aus Psalm 34, Vers 19, ist der Vers, der kommt noch vor unserer Jahreslosung. Denn vielleicht fühlst du dich so kaputt wie Hesekiel. Am Ende, du hast ein zerbrochenes Herz, einen zerschlagenen Geist, keine Hoffnung mehr. Wie soll es weitergehen? Und dann sagt Gott, ich bin ganz nahe, ich bin da. Du spürst mich vielleicht noch nicht, du siehst mich vielleicht noch nicht, aber ich stehe neben dir. Ich bin nicht weit weg. Bei solchen Menschen, die so kaputt sind, da ist Gott ganz nahe. Es ist also allerhöchste Eisenbahn für ein Eingreifen Gottes in dieses menschliche Schlamassel. Nur er kann uns helfen, retten, ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Denn was wir Menschen am nötigsten brauchen, ist nicht, und ich sage das jetzt bewusst, ist nicht eine Änderung unserer Umstände, unserer Gesundheit, unseres Geldbeutels, unserer Beziehungen. Das tut natürlich gut, wenn sich das zum Positiven ändert, keine Frage. Aber was wir am nötigsten brauchen, am dringendsten brauchen, das ist eine Erneuerung unserer Festplatte. Das Betriebssystem muss komplett neu installiert werden. Da geht es ans Eingemachte, da geht es ans Zentrum, da geht es ganz einfach um unser Herz. Und jetzt ist ja die große Frage, was ist denn dann dieses Herz überhaupt? Was meint die Bibel damit? Ist es dieses romantische Zeichen, dass zwei Verliebte in die Baumrinde einritzen? Für immer und ewig, naja, bis der Baum gefällt wird. Oder ist es dieser geniale Muskel, der unaufhörlich pumpt und das Blut in jegliche Zelle meines Körpers transportiert? Nein, diese beiden Dinge meint die Bibel nicht, wenn sie das Herz meint. Sondern sie sagt uns, dass dieses Herz unser innerer Mensch ist. Unser innerer Mensch, der uns Menschen zu gottähnlichen, gottebenbildlichen Geschöpfen macht, nämlich unser Denken, unser Gewissen, unsere Gesinnung, also wie wir es meinen, auch unser Gefühl gehört dazu und genauso auch unser Wille. Das sind diese Dinge, die machen unseren inneren Menschen aus. Das kann man alles gar nicht sehen. Das ist unsichtbar. Und doch ist es da. Bei jedem von uns. Und schon angefangen bei dem kleinsten Säugling ist das da. Alle diese Facetten unseres Menschseins finden wir in der Bibel mit dem Begriff Herz zusammengefasst. Unser Herz, unser innerer Mensch, ist also ein recht kompliziertes System. Darüber haben die Philosophen sich den Kopf zerbrochen, über diese Begriffe. Was bedeutet das? Wie kann man das eingrenzen? Wie kann man das verstehen? Vor allem, wie kann man da helfen, wenn unser Denken kaputt ist, das Gewissen nicht mehr, der Wille? Darüber gibt es tausende Bücher. Unser innerer Mensch, unser Herz ist ein multifunktionales System, vergleichbar mit einem Schweizer Taschenmesser. Dieses Beispiel habe ich selber gehört und ich gebe es auch gerne an euch weiter. Dieses Giant Knife von Wenger, es besitzt 82 Werkzeuge und mit denen sind 141 Funktionen möglich. 879 Euro kostet das Ganze. Also eine teure Angelegenheit, da seht ihr es nochmal von oben. Das ist recht lang, also das ist ungefähr so lang wie so ein Bergsteigerstiefel und wiegt auch richtig schwer. Ich weiß nicht, ob man dazu Taschenmesser sagen kann. Ich vermute, dass die Hose dann weiter unten hängt, wenn man das in die Tasche packt. Aber das dabei zu haben, das wär's doch. Das ist doch der Traum von jedem Burschen. Denn wer das hat, ja, der kann überall überleben. Ist völlig egal wo, Wüste, Arktis. Also mit dem, ich habe sogar einen schönen Witz gelesen darüber, über dieses Taschenmesser. Da schrieb jemand, ich habe das Taschenmesser in meiner Hosentasche vergessen, meine Frau hat es gewaschen. Nachher war unsere Spülmaschine zerlegt. Ja, das Ding, das kann alles. 81 Werkzeuge, 141 Funktionen und ein stolzer Preis. Unser Herz, es ist vergleichbar vielleicht. Nein, es ist viel komplizierter als dieses Giant Knife von Wenger. Ich vermute, dass sie das gemacht haben, naja, so als Schaustellestück fürs Schaufenster. Denn wer kann damit was anfangen? Und so kompliziert unser Herz auch ist, da bleibt uns Menschen doch die Frage, die wir auch in der Bibel finden. In Jeremia 17, Vers 9, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Wer kann sagen, wie das funktioniert? Mein Herz. Ja, es ist meins. Aber kenne ich mich damit aus? Unser Herz ist ein hochkomplexes und kompliziertes multifunktionales System. Und deshalb bedarf es eines äußerst kompetenten Experten, der sich damit auskennt, wie in seiner Westentasche. Wie mit seinem Taschenmesser. Blind. Zack, da ist es. Und wer käme da eher in Frage als derjenige höchstpersönlich, der sich dieses komplizierte Ding ausgedacht hat und der es gemacht hat? Gott. Die Antwort steht auch in der Bibel, Psalm 44, Vers 22. Hätte unser Gott das nicht längst durchschaut? Denn wer kennt die verborgenen Winkel unseres Herzens, wenn nicht er? Gott hat uns schon längstens durchschaut. Jeden Winkel, auch die verborgenen Winkel des Herzens, kennt er. Und wenn wir jetzt zu der Jahreslosung kommen, dann müssen wir sagen, dann ist diese Herz-OP alles andere als einfach. Da wird nicht einfach ein neues, lebendiges Herz neben das alte, vergammelte und tote eingesetzt. Nein, da muss zuerst das Grundübel raus, und zwar mit der Wurzel. Ohne Rücksicht auf Verluste und auch ohne Rückstände. Gott, wenn er operiert, macht keine halben Sachen. Wenn er zum Skalpell greift, sich die Handschuhe überstülpt, den Mundschutz anlegt und den OP betritt, dann muss danach keiner mehr Angst haben, ob von dem Krebs noch etwas übrig geblieben ist. Ob der wieder streut und an anderer Stelle wieder aufbricht. Gott selber hat hierzu einen Eid abgelegt. Unsere Ärzte legen ja auch einen Eid ab. Aber der ist ja schwach im Vergleich zu dem, den Gott gesagt hat. Gott hat gesagt in Offenbarung 21, Vers 5, siehe, ich mache alles neu. Alles neu. Nicht alles zur Hälfte oder etwas oder das meiste, alles neu. Um dieses alles neu zu verstehen, müssen wir jetzt die Jahreslosung in drei Schlussfolgerungen, die ich auch wirklich zum Schluss meiner Predigt habe, betrachten. Denn die Frage ist ja auch mit diesem Herz, mit dieser Herz-OP, Wen meint Gott damit? Und wie meint er es damit? Und ich denke, dass sich diese drei Schlussfolgerungen weniger aus diesem einen Vers ergeben, sondern aus diesem Vers im Zusammenhang der ganzen Bibel, dass wir dann verstehen, wie dieser eine Vers gemeint ist. Erstens, Gott meint mit "Ich mache alles neu" die Juden, sein geliebtes Volk, ganz persönlich. Denn der Hesekiel, er spricht ja in diesem ganzen Kapitel zu seinem eigenen Volk, damals vor 2500 Jahren im Exil in Babylon. Und Gott sagt hier, ich will meinem ganzen Volk, jedem, von klein bis zum großen, ein neues Herz geben. Und das tue ich ganz ohne, dass sie auch irgendeinen Finger rühren für mich, sagt Gott in diesem Kapitel. Gezwungenermaßen wird er es tun. Er wird sie quasi dazu zwingen, zu dieser OP. Das kann man sich nicht aussuchen. Oh, ich habe Angst, ich mache das nicht mit. Nein, jeder muss. Schon in Hesekiel 18, Vers 31, nämlich, also ein paar Kapitel vorher, hatte Gott sein Volk aufgefordert. Und da hat er gesagt, werft von euch alle eure Vergehen, mit denen ihr euch vergangen habt, und schafft euch ein neues Herz. Da sagt Gott nicht, ich gebe euch eins. Er sagt, ihr schafft euch ein neues Herz. Ihr guckt, dass es passt. Und einen neuen Geist. Ja, wozu wollt ihr sterben, Haus Israel? Die Frage war schon viel früher aktuell mit diesem neuen Herzen. Und Gott sagt, guckt zu, dass ihr das hinkriegt. Ihr könnt das. Wie? Indem ihr die bösen Sachen rausräumt. So wie Arthur das hier gezeigt hat. Kippt das Glas aus. Das brauche ich nicht. Das ist kaputt. Das macht auch alles andere kaputt. Das ist ungenießbar. Also das Volk hat die Chance gehabt, die Gelegenheit gehabt, sich selber ein neues Herz, einen neuen Geist zuzulegen. Aber sie haben es nicht getan. Sie haben diese Chance verpasst. Das Volk hat einfach nicht gehört und nicht getan, was Gott ihnen gesagt hat. Oh, trotziges Kind. Ich will nicht. Okay. Das Volk hat also nicht gehört. Es war ungehorsam. Welche Möglichkeit bleibt da Gott noch, etwas Gutes draus zu machen? Es bleibt im Prinzip nur die eine letzte Möglichkeit, nämlich sie zu zwingen. Sonst rennen sie immer weiter ins Verderben. Sonst ist das Ende vom Lied absoluter Tod, da geht nichts mehr. Kaputt. Und das ist auch ein Stück weit bei der Erziehung unserer Kinder ähnlich. Manchmal zwingen wir unsere Kinder zu ihrem Glück. Das klingt jetzt sehr hart, aber das ist so, das müssen wir. Weil sie selber sonst immer weiter ins Verderben laufen würden. Sie würden immer weiter machen. Aber es endet ganz schlimm. Und wir sagen, stopp, stopp. Ich zwinge dich jetzt. Du bist mein Sohn, du hast jetzt zu hören. Du bist meine Tochter, setz dich hin. Ich habe es gesagt, keine Widerrede. Ich habe dich genügend ermahnt, ich habe es dir erklärt. Und immer noch rennst du weiter. Wie oft muss ich es noch sagen? Wir merken, Gott ist wirklich genauso wie Eltern, hier mit seinem Volk. Und in Vers 22 und Vers 32, in diesem Kapitel lesen wir interessante Dinge, wie Gott sich diese Herz-OP vorstellt. Er sagt da, darum sage zum Haus Israel, sagte dem Hesekiel, so spricht der Herr, nicht um eure Willen handle ich. Haus Israel, nicht um eure Willen, nicht weil ihr so gut werdet oder weil ihr euch geändert habt, weil ihr Buße tut, weil ihr umkehrt. Na, nicht wegen euch. Er sagt, sondern um meines heiligen Namens willen. Es geht mir um mich ganz persönlich. Er sagt das Gleiche auch nochmal in Vers 32. Nicht um euret Willen tue ich es, spricht der Herr, Herr. Nicht um euret Willen. Das sollt ihr wissen. Schämt euch und werdet beschämt von euren Wegen, Haus Israel. Für Gott hat dieses Volk keinen Grund geliefert, damit er sich erbarmt. Sie haben nicht eingesehen, dass sie falsch gelaufen sind. Sie sind nicht zurückgekehrt. Sie laufen gerade weiter, trotz all dem Unglück. Und Gott sagt hier, jetzt geht es mir um meine eigene Ehre. Ihr habt meinen Namen in den Dreck gezogen. Und das lasse ich nicht länger geschehen. Gott ist hier, wenn man so will, egoistisch. Es geht ihm um seine ganz persönliche Ehre. Und er sagt, ich werde etwas tun. Und das, was ich tue, das werde ich euch aufzwingen. Das Endergebnis wird ein gutes sein. Das wird toll sein. Ein neues Herz. Ein neuer Geist. Aber ich muss euch zu eurem Glück zwingen. Denn von euch aus kommt nichts. Sie haben Gottes Namen besudelt. Und Gott selber muss jetzt hier so Hand anlegen. Er muss das Volk auf den OP-Tisch legen und er muss die Handschuhe anziehen und er muss operieren. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine andere Lösung für das Problem. Manche Leute, auch heute, wünschen sich auch sowas. Warum macht Gott nicht alle Kriege weg aus der Welt? Alle Hungersnöte, alle Menschen gut? Warum macht Gott nicht? Könnte er machen. Und wird er auch machen. Aber noch lässt er uns in Selbstbestimmung und Freiwilligkeit laufen. Und wir entscheiden, ob wir umkehren zu ihm oder nicht. Gott lässt nicht einfach nur die Puppen tanzen, obwohl er es könnte. Er wird es aber auch in Bezug auf diese ganze Welt eines Tages wirklich tun. Da lässt er die Puppen tanzen. Da wird jeder, auch die Menschen, sich nach ihm richten müssen. Da gibt es keine andere Entscheidung mehr, keinen anderen Weg mehr. Da muss man sich vor Gott beugen. Andere wiederum, die leben ein Stück weit so, als ob dieser Vers so ganz direkt persönlich für sie gilt. Gott macht es, ich bin mir sicher, also kann ich leben, wie ich will. Es kommt ja doch alles gut raus nachher am Ende. Dann hast du die Bibel aber nicht verstanden. Gott wird Dinge zum Guten wenden, aber ob die Dinge für dich zum Guten gewendet sind, das hast du in dieser Zeit, wo wir leben, selber in der Hand. Ob du das willst und Gott lässt, ob du in diese Herz-OP einwilligst oder auch nicht. Gott zwingt keinen zu seinem Glück, aber es kommt ein Tag, da wird er auf jeden Fall seinen Plan, seinen, nicht unseren, seinen Plan zu einem guten Ende führen. Und das wird nicht für alle Menschen automatisch Glück bedeuten. Die Bibel ist da sehr klar. Nun, diese Prophezeiung, dieses Wort, das Gott gegeben hat, dieses Versprechen, hat er bis heute noch nicht erfüllt. Die Juden warten schon 2500 Jahre darauf, dass das geschieht und es ist noch nicht geschehen. Gott hat sein Volk bis heute noch nicht gezwungen, ein neues Herz und einen neuen Geist zu haben. Aber diese Sätze werden sich ganz sicher mit Leben füllen. Dieser Tag, er wird ganz sicher kommen, so wie schon viele andere auch gekommen sind. Im nächsten Kapitel nämlich, in Hesekiel 37, da bekommt Hesekiel eine Vision von Gott geschenkt, eine Sicht. Und er sieht in einem Tal voller Totengebeine auf einmal diese Knochen zusammenfinden, wie sich wieder Körper bilden, wie sie mit Haut überzogen werden und Gott haucht ihnen Leben ein und es lebt wieder, es gibt wieder Menschen. Und Gott sagt, so mache ich es mit meinem Volk. Ich werde diese Gebeine, die auf der ganzen Welt verstreut sind, sammeln. Und das hat Gott schon getan und tut es gerade heute. Es gibt wieder einen Staat Israel. Und Juden kommen wieder nach Israel, sie finden wieder zusammen. Das passiert. Diese Knochen überziehen sich mit Fleisch. Vielleicht passiert auch so etwas schon heute, ich weiß es nicht, ob man das so deuten kann. Aber was noch nicht passiert ist, da bin ich mir ziemlich sicher, Gott hat noch nicht gehaucht und es ist noch nicht Leben da. Auch viele Juden laufen auch heute noch vor Jesus weg, vor ihrem Retter, vor ihrem Messias. Und Gott wird dieses neue Herz und diesen neuen Geist, den er seinem Volk schenken wird, das wird er noch tun. Das steht noch aus. Die zweite Schlussfolgerung, da meint Gott auch dich, der du Gott los bist, ohne ihn unterwegs und darum auch in seinen Augen ebenfalls tot. In Sprüche 23, Vers 26 lesen wir, was Gottes Wunsch ist für dich, für dein Leben. Er sagt da, gib mir mein Sohn, gib mir meine Tochter dein Herz. Gott sucht unsere Herzen. Er möchte die haben. Er braucht die. Gott möchte dich ganz haben, mit Haut und Haare, mit Herz und Verstand, mit deinem ganzen Willen, mit deinem ganzen Sein. Er will dich lebendig machen. Er will seinen Geist in dein Leben einpflanzen. Und du darfst zurücklaufen in Vaterarme, ins Vaterhaus. Du darfst Vergebung erfahren, Frieden, Geborgenheit, Liebe. Gott will dich damit beschenken. Apostelgeschichte 17, Vers 27. Mit allem, was Gott tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Damit ist auch dieser Bibelvers nicht allein, speziell, individuell nur für die Juden gegeben, sondern wenn mit allem, was Gott getan hat, auch damals mit den Juden, da wollte Gott jedem Menschen etwas sagen. Er wollte sagen, ich will dein Herz haben, ich will es von allen haben, nicht nur von den Juden. Jeder Mensch soll zu mir umkehren. Auch dich will Gott zu sich ziehen. Aber diese Entscheidung überlässt er dir. Er zwingt dich nicht dazu. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Liebe zwingt nicht. Wie sieht's aus? Kommst du? Bist du bereit? Für die alles entscheidende Herz-OP? Stell dir vor, wie dein Tag wohl morgen aussieht, wenn heute diese OP bei dir stattgefunden hat und du mit einem neuen Herzen, mit einem neuen Geist unterwegs bist auf dieser Welt und erst recht in Ewigkeit. Und die dritte Schlussfolgerung, Gott meint auch uns Christen. Arthur hat diesen Vers schon zitiert, 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Als Christen benötigen wir diese Herz-OP nicht mehr. Das ist für uns schon Vergangenheit. Da sind wir alle schon durchgegangen durch diese Herz-OP. Gott hat uns ein neues Herz und auch seinen Geist gegeben. Und das alles durch und mit Jesus. Das ist eine Tatsache in Bezug auf die Jahreslosung. Also wenn ich jetzt quasi diese Jahreslosung für mich als Christen nehme und sage, ach Herr, schenk mir ein neues Herz, dann ist das zwar ein netter Wunsch, aber es entspricht nicht der Tatsache. Ich habe schon ein neues Herz bekommen. Die Frage ist nur, was habe ich damit gemacht, mit dem neuen Herzen, das Gott mir gegeben hat? Bist du Christ? Gehörst du zu Jesus? Dann bist du neu. Dann hast du ein neues Herz. Dann schlägt dein Herz wie wild. Dann treibt dich Gottes Geist, richtig zu leben. Die Frage ist nur, was machst du jetzt damit, mit diesem neuen Leben? Und da kommt mein absoluter Lieblingsvers ins Spiel, aus Sprüche 4, Vers 23. Und ich glaube, das ist vielleicht so eher der Vers, den wir Christen uns zu Herzen nehmen müssen, auch im neuen Jahr. Da heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich würde sagen, als Christen brauchen wir dieses Gebet nicht beten. Herr, schenk mir ein neues Herz. Denn das haben wir schon. Das ist geschehen. Aber wir sollten beten, Herr, hilf uns, unser Herz zu bewahren, es zu schützen, es immer neu auszurichten auf dich. Wie denn? Wie kann ich denn mein Herz bewahren? Ich kann es bewahren, indem ich Gott mit meinem Denken suche. Ein Herz, das nicht sein Denken verändern will, ist ein verhärtetes Herz. Was denkst du? Welche Themen beschäftigen dich? Suche Gott mit deinem Gefühl. Wir lieben und wir hassen mit unserem Herzen. Und die Bibel sagt, vor allen Dingen Vor allem, was im Leben ist, soll ich Gott zuallererst lieben. Was oder wen liebst du? Und was hasst du? Ja, wir dürfen auch hassen. Aber was hassen wir? Suche Gott mit deinem Willen. Dazu gehören unsere Wünsche. Ich will das aber. Was willst du? Was treibt dich an? Suche Gott mit deiner Gesinnung. Das sind die Wertmaßstäbe. Was ist mir wichtig? Unsere Gewohnheiten, sie spiegeln oft, welche Werte uns wichtig sind. Frag dich mal, was tust du denn gewöhnlich, Tag für Tag, was man so tut? Tust du das, was Gott möchte, oder andere Dinge? Und suche Gott mit deinem Gewissen. Gott selber hat uns diese Kontrollinstanz gegeben, damit wir nicht Gefahr laufen, unsere Herzen steinern werden zu lassen. Wir sollen nicht Gefahr laufen, unser Gewissen totzuschlagen oder es abstumpfen zu lassen oder übersensibel zu reagieren. Auch das gibt es. Sondern dieses Gewissen, das Gott uns gegeben hat, dürfen wir immer wieder neu schärfen anhand von seinem Wort. Da steht drin, was die Maßstäbe sind. Was ist gut und was ist schlecht? Wie kann ich leben? Wann soll mein Gewissen mich warnen und wann soll es mich nicht warnen? Wir benötigen immer wieder ein Update unseres Gewissens. Lasst uns doch in diesem neuen Jahr, unbekannten Jahr und auch ungewissen Jahr, an dem einen festhalten, der uns und unsere Herzen gemacht hat, der auch die ganze Welt zusammenhält und der dieses großartige Versprechen gegeben hat und es auch ganz sicher Wort für Wort erfüllen wird. Ich lese im Zusammenhang Hesekiel 36, 25 bis 27. Darum spricht der Herr, mit reinem Wasser wasche ich eure Schuld von euch ab. Dem Götzendienst, der euch unrein gemacht hat, bereite ich ein Ende. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Ordnungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Amen.